Corona-Ausschusssitzung Nummer 97. Rainer Füllmich im Interview auf BITTEL.TV.
Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei BITTEL.TV einfach anders. Corona-Ausschuss-Summary mit Rainer Füllmich Nummer 97. Da freue ich mich natürlich wieder sehr. Er ist wieder in Deutschland, im bekannten Ort. Er hat das wahrscheinlich sicher sehr genossen und jetzt geht's wieder los. Ich schaue mal, ob Internet, Ton und Bild alles gut ist. Die Leute kommen rein. Herzlich willkommen. Ich bin natürlich auch sehr gespannt. Ich habe keine Zeit gehabt, aber ich habe nur gehört, es sei wieder sehr spannend gewesen und das werden wir gleich klären. Facebook geht leider nicht mehr, fragt mich nicht warum. Ob ich da auch schon wieder zensiert bin, weiß ich nicht. Aber es wird gleich eine Meldung gemacht werden, dass die Leute rüberkommen sollen. So, also, dann freue ich mich natürlich jetzt auf lieber Rainer. Hallo, lieber Rainer.
Hallo, Roger. Hallo alle. Ja, bin wieder da.
Welcome back in Germany. Kann man was sagen, ein bisschen crazy Germany. Alle Länder auf der Welt locken fast ohne Ende und Deutschland gibt immer noch Vollgas. Das ist natürlich schon ja sehr, sehr spannend. Aber ich nehme an, du hast dich gut erholt in Indien.
Ja, das war super. Also kann man nur empfehlen, so ein Ayurveda-Trip.
Das kann man nur empfehlen. Ja, freue mich natürlich, dass du wieder fit bist oder wieder Energie getankt bist. Sag mal, du warst ja nicht unfit, aber man hat schon angesehen, dass das zerrt. Nach so langen Wochen, dass man auch mal eine Auszeit braucht, ist ja klar. Und jetzt ist die große Frage natürlich, wie war es am Freitag? Ich glaube, es war wieder sehr, sehr spannend. Lass uns wissen, wie es da gewesen war.
Ja, es war doch sehr spannend und offenbar auch so verstörend, dass einige Leute mittendrin ausgestiegen sind, weil sie gesagt haben, das halte ich nicht aus. Das sind Meldungen, die sind zu schlimm. Aber wir sind ja der Auffassung, wir müssen einen kompletten Blick auf das gesamte Bild werfen können. Nur so sind wir in der Lage, uns vernünftig und entsprechend zu verhalten. Ja, wir haben angefangen mit, also es ist, ich nehme an, das waren gerade auch die letzten Leute, die wir gehört haben. Ian Davis, ein Autor, Blogger und Researcher, der einige Bücher geschrieben hat. Johnny Wetmore, den wir schon mal hatten, das ist der Lebensgefährte von Whitney Webb und Todd Callender, ein Anwalt für Behinderte und dann zum Schluss auch noch Bernd Bebenroth, Bernie, ne, aus Australien, die haben Dinge gesagt, da hat es den Leuten sozusagen die Schuhe weggerissen. Wir haben angefangen mit Marlies Spuler, danach kam der ehemalige Außenminister von Serbien, schon eine große Nummer, ein außerordentlich netter Kerl. Marlies Spuler ist eine Bestattungsunternehmerin, die seit 2007 im Geschäft ist, hat also 15 Jahre Berufserfahrung. Im ersten Pandemiejahr 2020 hat sie keine vermehrten Todesfälle in ihrem Bestattungsunternehmen festgestellt. Aber mit der Einführung der Covid-Impfung hat sich das geändert. Da gab es einen deutlichen Anstieg von Todesfällen. Sie beklagt jetzt insbesondere, dass immer mehr junge Menschen, die lange vor Ende ihrer Lebenserwartung und teilweise auch noch vor ihren Eltern sterben, bei ihr landen. Seit einer Rede in Landau am 19.03. über diese Beobachtung erhält sie zahlreiche Anrufe von anderen Bestattungsunternehmern aus ganz Deutschland, die ihre Beobachtungen stützen. Also 15 Jahre Berufserfahrung, 2020 keine Auffälligkeiten, aber dann im Dezember, als die sogenannten Impfungen begannen, im Dezember 2020 gab es einen raschen Anstieg der Todeszahlen. In 14 Tagen gab es 12 Beerdigungen. Normal sind 50 im ganzen Jahr. Hier also 12 innerhalb von 14 Tagen. Boah. Es ging so bis Ende Januar 2021, Februar auch noch. Dann war es wieder ruhiger. Dann im Sommer waren es plötzlich jüngere Menschen, unter 60 und jünger. Dann wieder ein bisschen ruhiger. Und dann im Herbst, praktisch passend zu den Boostern, ging es wieder hoch nach oben. Die hat ein paar kleine Beispiele genannt, beschrieben. 4 Tage nach dem Booster, Herzstillstand, ich glaube, das war eine junge Frau, Herzstillstand, 2 Tage später ging dann die Familie dieser jungen Frau zum Booster. Ein 43-jähriger Mann, nach der zweiten Spritze war er 4 Wochen lang krank, ist dann montags wieder zur Arbeit gegangen und am nächsten Morgen lag er tot im Bett. Das passt zu dem, was wir von auch Todd Callender gehört haben. Und das betrifft dann wirklich außerordentlich fitte Leute in der Armee der Vereinigten Staaten. Auch da liegen immer mehr bombenfitte junge Leute, Special Forces zwischen 25 und 35 oder so. Die liegen einfach so tot im Bett. Es werden da, sagt sie, keine ordentlichen Untersuchungen gemacht. Es wird nur die Todesursache festgestellt. Und dann heißt es eben Herzinfarkt. Wenn einer wie Professor Burkhardt da reingucken würde, würde das möglicherweise völlig anders aussehen. Eine 32-jährige Frau, auch bis dahin voll fit, ist beim Gassigehen mit ihrem Hund tot umgefallen. Die Familie war Tage vorher beim Boostern. Ja, das ist das, was sie am allermeisten besorgt im Moment, dass es immer mehr junge Leute sind. Beim ersten Mal, also sie spricht von der ersten Impfwelle ab Dezember 2020, da wären vermutlich, das ist ihre Vermutung, die Alten und Vorerkrankten einige Wochen oder Monate später ohnehin gestorben. Vielleicht auch nicht, ne? Aber das vermutet sie so. Weil so viele Bestatter betroffen sind, hat sie sich umgehört und es ist tatsächlich so, dass im Raum Bodensee gab es irgendwie eine Ausnahme. Da gab es keinen Toten sozusagen, keinen Impftoten, aber alle anderen bestätigen genau das, was sie sagt. Es ist immer jung, plötzlich und unerwartet. Früher waren es 5 von 50. Jetzt freut sie sich, wenn es dann am Ende doch der Tote, der zu ihr gebracht wird, Oma oder Opa ist, die ihr Leben gelebt haben und nicht schon wieder ein Junger. Ja, früher einer pro Woche, jetzt 3 bis 4 pro Woche. Die Gesundheitsämter sind ständig überlastet. Einen der Covid-Toten wollte niemand haben. Im Klartext heißt das, von denen ist auch keine Hilfe zu erwarten. Nachdem wir sie gehört hatten, haben wir Sivadin Jovanovic gehört. Das ist ein serbischer Diplomat und Politiker. Der war Außenminister der Republik Jugoslawien zwischen 98 und 2000. Seit 2005 war er Präsident des sogenannten Belgrade Forum for a World of Equals, also das Belgrader Forum für eine Welt von Gleichen, das dafür eintritt, für eine non-interventionistische Welt eintritt und insbesondere gegen humanitäre Kriege ist. Was soll eigentlich ein humanitärer Krieg sein, ne? Ja, er sagt, die NATO-Expansion in die Ukraine hinein hat natürlich dazu geführt, dass die Krise immer schlimmer wurde. Die Sanktionen werden insbesondere die strategische Verbindung zwischen Russland und China weiter verbessern. China wird den ersten Platz in der Weltwirtschaft, ist seine Einschätzung, einnehmen. Die Sanktionen betreffen insbesondere die exportorientierten Länder. Ja, wer ist denn das? Deutschland, Japan, Südkorea. Dieses Belgrad-Forum ist eine NGO, die betreibt er seit 23 Jahren. Ihr wichtigstes Ziel ist Gleichheit für alle Menschen und Frieden natürlich, für alle Menschen und Nationen und andere Entitäten. 150 Bücher haben die inzwischen publiziert. Er sagt, wir haben das aus dem Nichts heraus geschaffen. Es gab keine Unterstützung von der Regierung, aber alles, was sie machen, ist frei. Und er meinte dann nochmal, naja, also Unabhängigkeit hat eben einen hohen Preis. Einen Tag vor der Sitzung, also das war der 25.3., am 24.3. muss das wohl gewesen sein, gab es den 23. Jahrestag der NATO-Invasion. Da hat er sich dann auch noch ein bisschen ausführlicher zu geäußert. Er bezeichnet das als absolute Aggression gegenüber Jugoslawien. Nicht die Ukraine sei sozusagen der Wendepunkt gewesen, sondern Serbien. Der Krieg in Serbien, das war der erste Krieg auf europäischem Boden nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, von Europäern gegen Europäer. Der verstößt gegen alles, gegen den Nürnberger Kodex. Es gab noch nicht mal eine UN Sicherheitsratsresolution, es gab nichts dazu. Wir haben passend dazu dann einen Clip von Gerd Schröder eingespielt. Der ist 2014 von einem offenbar völlig kranken Interviewer von der Zeit interviewt worden. Er hat immer versucht, ihn zu unterbrechen, aber das hat Gerd Schröder nicht mitgemacht. Und das ging da wohl um die Annexion in Anführungsstrichen der Krim. Und da hat er gesagt, ich kann nicht mit dem Finger auf Putin zeigen. auch wenn das nicht in Ordnung ist, was er gemacht hat, denn ich habe es doch selber gemacht. Und damit meinte er seine Teilnahme, Deutschlands Teilnahme am Serbien-Feldzug in Anführungsstrichen. Er sagte, da haben wir gegen alles verstoßen. Wir hatten noch nicht mal eine UN-Sicherheitsratsresolution. Da sagte Jovanovic, ja, ja, das hat Stoltenberg, der Generalsekretär, heißt er, glaube ich, oder Chef der NATO-Verbrecherorganisation auch gesagt. Aber er meint, das sei eben manchmal erforderlich, dass man alle Regeln bricht. Ja, wenn das so ist, dann können wir uns noch auf einiges gefasst machen. Das Ganze sei jedenfalls auf einer riesenhaften Lüge aufgebaut worden. Auch viele kleine Lügen, die damals zum Framing benutzt wurden, angeblich seien 100.000 Menschen in einem Stadion, ich glaube in Belgrad oder wo, gefangen genommen und eingefercht worden, sagt, das stimmt nicht. Nichts davon. Es war angeblich hätte Polizei, zivile Bevölkerung erschossen. Auch das sei nicht wahr. Immerhin einer, ein einziger, nämlich Miloš Zeman aus Tschechien, hat sich inzwischen bei den Serben entschuldigt und sagt, das war alles falsch, was wir gemacht haben. Es gibt auch einen Deutschen, der das sagt, Willy Wimmer, sehr bekannter Abgeordneter, hat in einem Report vom 2. Mai 2000 fast dasselbe gesagt, hat auch festgestellt, dass das gegen alle Regeln verstoßen hat. Dialog, sagt Herr Jovanovic, ist der einzige Weg. Kriege bringen nichts, wir brauchen Diplomatie. Und dann hat er sich erstaunlich über Milosevic geäußert. Der galt ja immer als der riesenhafte Kriegsverbrecher. Inzwischen hat aber sogar das Internationale Strafgerichtshof gesagt, na gut, Milosevic ist gestorben. Hat ihn nicht freigesprochen, hat aber festgestellt, dass es wahrscheinlich gar nicht er war, sondern dass es Karadzic war, dieser Psychiater, der so ein wenig, um es mal so zu sagen, aus dem Ruder gelaufen ist. Aber Milosevic, darauf hat Jovanovic auch hingewiesen, ist im Grunde ein Westler gewesen. Er hat in New York als Banker gearbeitet, hat den westlichen Lebensstil übernommen, wollte ehrlich auch mit der NATO befreundet sein und wollte verhandeln. Er wollte die Kuh so vom Eis kriegen. Inzwischen haben die Serben, sind auch gebrainwashed worden, sagt er, sind die natorisiert, die Serben, obwohl sie alle gegen die NATO sind. 85% sind gegen die NATO. Sie haben gar nicht gemerkt, dass sie natorisiert worden sind. Das, obwohl hier ein Schaden von 100 Milliarden Dollar angerichtet worden ist in Serbien, Krankenhäuser, Schulen, die gesamte Infrastruktur wurde zerlegt, auch mit Absicht, ne? Die Westler, das ist etwas anders als das, was man gerade in der Ukraine sieht. Die Westler haben immer auf totale Zerstörung gesetzt. Im amerikanischen Bürgerkrieg gab es mal einen General namens Sherman, der hat hinter sich verbrannte Erde hinterlassen. So arbeitet der Westen jetzt auch. Er will erstmal die Zivilbevölkerung kaputt kriegen, damit die sich möglicherweise und hoffentlich gegen die eigene Führung auflehnen. Das ist immer noch dieselbe Strategie. Willy Wimmer hat sich noch ein bisschen weitergehend geäußert, sagt, die NATO-Expansion Richtung Osten wird erst stoppen an der Grenze zu Russland, sodass Russland keinen Zugang mehr zur Ostsee hat, hat er damals schon gesagt. Ukraine ist ein Stellvertreterkrieg des Westens, der hetzt wie immer die Parteien, die er nicht selber bekriegen will, die aber aus dem Weg räumen will, gegeneinander, hier also Russland gegen Ukraine oder umgedreht. Es gibt zwar keine NATO-Truppen, da bin ich mir nicht so sicher, in der Ukraine, sagt er, aber Waffen und Berater. 1999, interessantes Beispiel von ihm, hat die UCK, das ist eine Truppe, die auch im Zweiten Weltkrieg schon auf Hitlers Seite gekämpft hat, von der NATO massivste Unterstützung gekriegt, auch aus Deutschland Unterstützung bekommen, Waffen aus den USA, Deutschland und Italien bekommen. Also so langsam werden die Dinge immer offensichtlicher und werden die Abgründe, in die wir blicken, auch immer brutaler. Al-Qaida, sagt er, nicht ich, sei eine Kreation der CIA. Das kann sein. Wir werden nachher noch von Johnny Wetmore hören, dass die WEF, dass der WEF eine Kreation des CIA und von Kissinger ist. Später wurde dann diese Kreation, weil sie die Kontrolle verloren haben, genauso wie man vorher über Hitler die Kontrolle verloren hat, zum schlimmsten Feind der USA, wie wir inzwischen wissen. Die Idee ist, Russland zu Afghanistan zu machen. Ich hatte dann gerade einen Tag vorher mit einem guten Freund in Bulgarien telefoniert und der hat mir gesagt, du, jetzt sind hier amerikanische Soldaten, die waren hier in den Hotels, er war mit seiner Frau da essen, als ganz normale Zivilisten. Am nächsten Morgen saßen sie da am Tisch in Uniform. Was wollen die da? Sehr viele Ukrainer haben sich offenbar auch nach Bulgarien abgesetzt, kreuzen da mit ihren Luxuslimousinen rum. Also es wird wohl noch ein bisschen schlimmer werden oder vielleicht sogar sehr viel schlimmer werden. Das Ganze darf nicht außer Kontrolle laufen. Es ist aber gerade dabei, außer Kontrolle zu laufen. Das heißt, der Krieg darf nicht overspillen in andere Regionen. Was heißt denn andere Regionen? Ja, Polen und danach Deutschland natürlich, ne? Und da weiß man dann schon gar nicht mehr, welcher Platz in Europa ist überhaupt noch sicher. Vielleicht ist gar keiner mehr sicher. Es wird jedenfalls Europa, wenn dieser Krieg überkippt, wird Europa als allererstes in die Knie gehen. Vor 23 Jahren war der erste Krieg auf europäischem Boden nach Ende des Zweiten Weltkriegs der Turning Point, hat er gesagt, für illegale Kriege. Das ist wichtig, für illegale Kriege. Also es gibt ja ein paar Kriege, da hat man immerhin so ein paar Regeln eingehalten, dass Kriege niemals humanitär sein können. Ich glaube, darüber muss man gar nicht nachdenken. Es gibt jetzt immer mehr Militärbasen in Rumänien, Ungarn und so weiter. Die schießen wie Pilze aus dem Boden. Er sagt, das ist jetzt mehr in den osteuropäischen Ländern als zur Zeit des Kalten Krieges. Die wollen, dass wir uns nicht als Bevölkerung auf die US-NATO-Strategie, auf den Krieg, die pushen ja, die wollen den ja. Und ihre ganzen Stooges, also Scholz gehört ja auch dazu, sind reine Kriegstreiber. Also da gibt's irgendeinen ernstzunehmenden Politiker, der kein Kriegstreiber ist in dieser Phase? Ich glaube nicht. Wenn ich mich an Paul Craig Roberts entsinne, dann hat er gesagt, wir haben die alle gekauft, die sind alle in der Tasche der Amerikaner, der CIA. Also wollen die das auch alle, auch wenn sie es vielleicht nicht wollen, aber ich glaube sogar, dass sie es wollen. Diese Situation wird allerdings, wenn sie weiter außer Kontrolle gerät, den gesamten Planeten erfassen. Die Sanktionen, die wir hier gegenüber Russland sehen, sagt Jovanovic, die hat es so noch nie gegeben. Schlimmer als die Sanktionen in den 30ern im Vorlauf auf den Zweiten Weltkrieg. Inzwischen geht es so weit, dass diese 2% des Bruttosozialprodukts, die jedes NATO-Mitgliedsland in die NATO investieren soll oder in den Verteidigungshaushalt investieren soll, vielmehr, dass diese 2% von den meisten Ländern tatsächlich angestrebt werden. Das sind ja früher immer nur Sprüche gewesen, auch von den Deutschen. Bald werden es 3,4% sein und das wird dann ein Waffenwettbewerbsrennen sein, wie wir es noch nie gesehen haben. Die wirtschaftlichen Konsequenzen treffen in allererster Linie die europäische Wirtschaft. Die wird am allermeisten in die Knie gehen, denn Russland kann nicht ersetzt werden als Quelle für die Energien, die wir von dort aus beziehen. Es ist nicht ersetzbar. Dafür sind sie zu groß und zu wichtig.
Schau mal, Rainer, Eilmeldung. G7 wollen Gas nicht in Rubel bezahlen.
Ja, dann werden sie eben kein Gas mehr kriegen. Und das wird dann die Bevölkerung tatsächlich möglicherweise gegen ihre eigene Führung aufbringen. Und das wird wiederum der nächste Schritt sein. Weg mit den nationalen Regierungen hin zu einer globalen Weltregierung. Wenn sie so weit kommen, ich denke da ja anders, ich glaube, im richtigen Moment knallt es so grauenvoll, dass die ganze Bande weggeblasen wird. Und ich glaube fast, dass wir diese Explosion mehr brauchen als die andere Seite, um uns abzulenken. Jedenfalls erwartet er eine Shortage, also weniger Gas, Öl, Essen, Aluminium und andere strategische Materialien. Der globale Krieg ist aber trotzdem, sagt er, immer noch vermeidbar. Ich weiß nicht, ob das nicht zu viel Gutmenschentum ist. Andererseits, ich finde es ja gut. Je mehr getan wird, desto mehr ist die Aussicht, auch da wirklich was zu bremsen. Der Dritte Weltkrieg, sagt er, wird jedenfalls keinen Gewinner haben. Wir müssen jetzt weise sein. Weisheit, dass zu spät kommt. Die zu spät kommen, sagt er, ist irrelevant. Wir sollten also jetzt für Frieden, Gleichheit eintreten und kämpfen und nicht mehr diese Selbstbezogenheit verfolgen, die bisher an der Tagesordnung war. Es sei im Interesse der Menschheit, sich hinzusetzen und zu verhandeln, am besten mit den fünf großen Supermächten, die auch Mitglied im UN-Sicherheitsrat sind. Es war auch eine frei erfundene Truppe, aber es ist vielleicht besser als nichts, wenn man wenigstens redet. Das sind die fünf USA, Russland, England, Frankreich und China. Er meint aber vielleicht noch Asien, vielleicht noch Deutschland, Südafrika und Brasilien mit dazu. Wer auf keinen Fall dazugehören sollte, sind die Truppen aus der Davos-Clique. Ja, die machen es ja nur noch schlimmer. Oder von der Münchner Sicherheitskonferenz, die machen es auch nur noch schlimmer. Die haben auch kein Interesse daran, irgendwas zu ändern, sondern sie wollen den Status quo retten und festigen, weil sie ja für die Bande vom World Economic Forum arbeitet. Ja, diese fünf Supermächte zumindest sollten zusammenkommen. Ich habe dann gesagt, naja, also glauben Sie denn ernsthaft, dass die irgendwas bewegen? Die gehören doch auch alle zum WEF. Sagt dann, naja, einige von denen schon, aber vielleicht nicht alle. Es gibt ja Spekulationen. Wir haben später dann noch gehört, dass insgesamt drei der Leute, die wir noch gehört haben, sagen, nee, Russland und China sind voll auf Linie des WEF, wobei mir China ziemlich egal ist, aber Russland wäre schon wichtig, weil es unser Nachbar sozusagen und da wäre es schon wichtig zu wissen, wo stehen die eigentlich, wo steht Putin vor allem, hat er bisher taktiert, er ist ja klug, weil er auch im eigenen Land natürlich Widerstände hat, muss er da andere Kräfte beruhigen und reicht es ihm jetzt einfach? Das werden wir alles noch sehen, es ist nicht wirklich erkennbar. Ja, die Politik sei völlig abgerutscht. Inzwischen ergeht man sich nur noch in Denunziationen. Also jeder, der nicht auf Linie ist, ist rechts, rechts, Nazi, Nazi. Die Situation sei drastisch gefährlich, drastically dangerous, hat er gesagt. Er hofft aber trotzdem, dass es einen Frieden geben wird, auch wenn man sich vielleicht auf dem Weg dahin mit vielen kleinen Verbesserungen auf der Welt zufrieden geben muss. Also er ist ein Optimist, sieht aber, also man kann es so zusammenfassen, er ist aufs Schlimmste vorbereitet und hofft das Beste. Danach haben wir Ian Davis gehört, ein Autor, Blogger und Forscher, der verschiedene Bücher geschrieben hat, A Dangerous Ideology, Why No One Believes the State Anymore, 2019, Pseudo-Pandemic, New Normal Technocracy 2021. Er hat über den Great Carbon Reset gesprochen, der schon vor 30 Jahren von der UN gelauncht wurde mit ihrer Agenda 21. Also er hat schon sehr, sehr interessante, böse, böse Sachen gesagt. Diese Carbon Credits, also der Verkauf von CO2-Zertifikaten zu einer Zero zu einem Nullausstoß führen, sondern ist natürlich reine Augenwischerei, reinster Schwachsinn. Da machen nur ein paar Leute aus nichts, so wie Banker aus nichts Geld kreieren, machen die Tonnen an Kohle. Dazu soll auch Al Gore gehören. Die Welt, das sagt er, weiß einfach gar nicht. Ich würde mal sagen 20% vielleicht doch, aber er sagt, die ganze Welt weiß nicht, dass es hier um die komplette Transformation der globalen Wirtschaft geht. Nicht nur um die Transformation nationaler Wirtschaften. Diese Global Governance Agenda, die führt zurück bis ins Jahr 71, als dieser berühmte, inzwischen berüchtigte Think Tank Club of Rome die Grenzen des Wachstums geschrieben hat. Da hat man mit den Euphemismen von wegen Nachhaltigkeit und Grün und so weiter versucht zu verschleiern, dass es in Wahrheit darum geht, die volle Kontrolle über alles zu bekommen. Er hat dann erklärt, wie das aussehen könnte oder wie das jetzt schon aussieht. Er sagt, die sind ja mittendrin, nur der Rest der Welt kriegt es gar nicht mit. Und zwar basiert das alles auf der darauf, dass die ganze Bande, also die Bande, die hinter dem WEF steht, die hinter der angloamerikanischen Finanzmafia steht, dass die Global Commons, also die allgemein verfügbaren Güter, unter Kontrolle bringen wollen. Die Luft, das Wasser, die Forste, Space. Wer gibt denn das Recht dazu? Niemand. Die machen das einfach und verkleiden, so genauso wie niemandem der WEF oder der WHO irgendwelche Rechte gegeben hat, und verkleiden das dann in Euphemismen und sagen, das ist alles, wir sind dafür da, für die Nachhaltigkeit zu sorgen. In Wahrheit heißt es, wir holen uns alles, was da draußen ist. Und wenn ihr die Luft, das Wasser oder sonst was benutzen wollt, dann bezahlt ihr uns dafür. Darauf läuft es hinaus. Kofi Annan, den fand ich auch noch nie klasse, hat 1998 schon in seiner Davos-Ansprache beim World Economic Forum darüber gesprochen. Hat, glaube ich, auch sinngemäß oder wörtlich gesagt, das Geschäft der UN involviere jetzt die gesamten Geschäfte auf der Welt, also das gesamte Business, alle Businesses der Welt. Das heißt, die wollen alle Businesses unter Kontrolle bringen. Global Private Public Partnerships, also die von mir schon oft angesprochene feindliche Übernahme alles Öffentlichen durch private Superreiche, denen alles egal ist, in ihrem Bestreben, alles unter Kontrolle zu bringen. Hat er ein schönes Bild gehabt, wo er dargestellt hat, wer sind die Policymaker, also die Politikmacher, keineswegs die Politiker, wie wir erwarten würden. Wer sind die Policy Distributors, die das verteilen, was die Politikmacher da sich ausdenken? Wer sind die Durchsetzer der Policy? Also die Policymaker sind eben nicht die Politiker, sondern das ist das World Economic Forum. Das sind die Typen, die im Größenwahn unterwegs sind und glauben, sie könnten sich alles leisten. Der Club of Rome und Rockefeller und ähnliches. Und hier Zeug, wer sind die Verteiler dieser von dieser Truppe ausgedachten Politik? Die UN, der IMF, also der Internationale Währungsfonds, IPCC, das sind die Jungs, die Carbon Trading betreiben, die WHO. Und wer sind die Policy Enforcer, die das alles durchsetzen? Das sind dann endlich die National Governments. Warum denn? Na natürlich, weil sie alle von der WEF unter Kontrolle gebracht wurden, wie Herr Schwab, über den wir gleich noch einiges hören werden, ja selbst gesagt hat. Also die National Governments, aber auch Science, natürlich die gekaufte Wissenschaft, nicht die echte, von der es ja nicht mehr so ganz viel gibt. SAGE, das ist in England die Gruppe, die sich um Pandemics kümmert, die FDA, CDC, NIH. Wer sind die Policy-Propagandisten? Man braucht ja auch Propaganda. Na, die Mainstream-Medien und die Faktenchecker und ähnliches Zeug. Und wer sind denn nun endlich die Policy-Subjekte? Na, das sind wir, die Öffentlichkeit. Wir stehen am Ende und dürfen das sozusagen dankbar aufnehmen, was diese verwirrten Irren uns auftischen wollen. Er hat noch erzählt, es gibt ein neues Gesetz in England, damit kann man alles verbieten, was mit irgendwas mit freier Meinungsäußerung zu tun hat. Man kann dann immer noch posten, aber es kann keiner mehr lesen. Es sei eine komplette Zerstörung der Demokratie erfolgt, nicht im Gange, sie sei schon erfolgt. Diese Global Commons hat er nochmal, dieses Allgemeingut, was die Weltöffentlichkeit eigentlich kostenlos benutzen darf, also Luft, Wasser, der Himmel, die Wälder. Da gab es schon 2013 eine UN System Tax Task Force, so hieß das wohl, die nannte sich Governance and Global Commons. Also da ging es schon darum, dass die in 2013 schon viel früher glaubten, sie können das regieren, sie können das in Beschlag nehmen, dieses öffentliche Gut. Und das wird verkleidet wieder unter dem Euphemismus Stewardship of Global Commons, also die Betreuung sozusagen der allgemein verfügbaren und jedermann zugänglich zu machenden Luft, Wasser, Wälder und so weiter. Antonio Guterres, das ist ja auch so eine schräge Figur, der ist, ich glaube, ist der UN Secretary General inzwischen, hat in 2020 ähnliches Zeug erzählt. Die Welt merkt nicht, sagt er, dass es hier um eine völlige Transformation geht. Seit 2015 ist die Rede von allen möglichen Ecosystems, also Ökosystem, Digital Ecosystem. Damit wird wieder alles verbrämt. Man benutzt gut klingende Worte, um dahinter nackte Verbrechen zu verstecken. Digital Commons, so, das wird also auch noch alles digitalisiert. Was das eigentlich heißt, ist, dass alles miteinander vermischt wird und dann greifen diese Superreichen über diese Private-Public-Partnerships auf alles zu. Da will ich nicht zu viel von bringen jetzt, sonst wird den Leuten noch schlecht. Sie glauben, sie könnten die Kontrolle über alles ausüben. Stakeholder Capitalism Matrix heißt das, der WEF. Da werden Umweltschutz, Environmental, Social und Governance Ideen verbreitet und das passiert dann so. Ein paar Stakeholder, das sind die riesenhaften globalen Konzerne aus meinetwegen USA, China, Japan und so weiter, die greifen sich alles und sagen, hey, wir betreuen das alles im Sinne der Nachhaltigkeit und grüne Ökonomie und bla und didedi. Und wer von uns was haben will, der muss es uns abkaufen. Und du fragst dich natürlich, wer hat denen eigentlich das Recht dazu gegeben? Ja, niemand, die machen es eben einfach. Das sei ein Free-for-all, Pillaging, Plundering, wie ich es immer sage, die bestehlen uns nach Strich und Faden, keine Regeln werden mehr eingehalten. Sie wollen den gesamten Markt kontrollieren Dann gab es den, den hat er zitiert, den früheren Gouverneur der Bank von England, Mark Carney. Ich glaube, die Bank von England gehört auch den Rockefellers, denen gehören 164 Zentralbanken. Mark Carney, der hat gesagt, die Unternehmen, die nicht mitmachen, die treiben wir einfach in den Ruin. Schon erstaunlich, solche offenen Worte. Da sind ganz viele Institutionen gegründet worden. Financial Stability Board, FSB, auch das ist eine reine Betrügerorganisation, so wie alles, was die gründen. Das sind einfach gut klingende Sachen. Financial Stability klingt ja auf den ersten Blick gut. Und dahinter versteckt sich einfach nur der reine Betrug und Raub. BlackRock ist zum Beispiel jetzt in der Lage, die eigenen ETFs kaufen. Das haben sie schon getan. Viviane hat dann gefragt, läuft es denn alles nach Plan für das World Economic Forum? Sagt er, ja, das läuft alles nach Plan im Moment. Jetzt ist die UN, an die man ja früher noch große Hoffnungen gehängt hat, eine Interregierungs- und Corporate Organization. Also auch da Private-Public Partnerships, die Regierung spielen keine Rolle mehr. Es ist durch die Corporations, die Superreichen, denen die Corporations gehören, ist alles unter Kontrolle gebracht worden, eben auch die UN. Hinter Sustainable Development versteckt sich dann die Übernahme der Wälder, der Ozeane und so weiter. Die werden, so hat er es nochmal zitiert, die werden alles unter Kontrolle bringen wollen. Das ist der Spruch, den muss man nur zu Ende denken. Ne? Ihr werdet nichts mehr haben und werdet froh darüber sein.
Genau, sein, weil wir ja, nämlich genau. Alles haben. Und wir nichts werden mehr besitzen und ihr werdet glücklich sein.
Dieser Quatsch. Er sagt, das ist so unglaublich, das ist so insane und crazy, dass die meisten Menschen, wenn sie sowas hören, sagen, Quatsch, geh nach Hause. Ja, aber es ist leider die Wahrheit, denn diese Institutionen existieren alle und die machen genau das, was ich eben beschrieben habe. Die glauben, sie könnten alles machen, wenn wir es nicht zulassen, wenn die Leute aufstehen würden, dann würde das enden. Aber dazu ist erforderlich, dass die Menschen verstehen, worum es eigentlich geht. Das Ganze sei eine Kombination der Derivativmärkte, also Derivative Markets, also das sind diese Caps und Swaps, die keinerlei Sinn haben, sagt er, null Sinn, außer für die Superreichen Geld zu beschaffen. So wie man eben als Bank aus dem Nichts Kredite beschafft, Geld beschafft. Eine Kombination der Derivatives Markets und des Capture of All Resources. Also Derivatives Market, das verkompliziert das Ganze nur, damit die Menschen nicht verstehen, was los ist. Und in Wahrheit ist das zweite Element dieser Gleichung die Capture of All Resources, also das Ansichreißen von allen Ressourcen. Das ist das, was hier gewollt wird. Viviane hat dann das Wildlands Project angesprochen. Danach sollen in den USA, ich glaube, 70% der gesamten Landmasse nur noch für Naturschutz da sein. Die Menschen sollen in Städten zusammengepfercht werden, weil man sie da besser kontrollieren kann. Was ist die Rolle von China und Russland, Indien, Iran? Er sagt, die sind 100% an Bord. Mag sein, dass sie teilweise ihre eigenen Interessen vertreten. Ich weiß es nicht. Ich kann nur hoffen, dass Putin inzwischen sagt, nee, du, ich mache da nicht mehr mit. Andererseits hat er ja auch bis hierhin mitgemacht. Die Sputnik-Impfstoffe bringen auch seine Leute um. Putin, Medvedev und Gref, das ist so ein sehr prominenter Banker aus Russland, die sind alle mit dem World Economic Forum schon seit den 90ern engstens verbunden. Es kann sein, dass einige danach so ein bisschen ihre Meinung geändert haben, aber sind immer noch voll an Bord. Die multipolare Welt, die sich Russland und China insbesondere vorstellen, gegenüber der unipolaren Welt, wo du die angloamerikanischen Verbrecher hast, die alles regieren, sind eben zwei Player, dann vielleicht auch noch Indien dabei, ist am Ende dasselbe wie das, was der Great Reset will. Die wollen nur alle ihr Stück vom Kuchen abhaben. Vielleicht darf Putin dann Russland verwalten, Xi Jinping darf China verwalten, aber alles unter dem Dach des World Economic Forum. Das kann man alles noch genauer nachlesen nachsehen bei UK Column, aber auch bei Johnny Wetmore, den wir danach gehört haben, auch bei Ian Davis selber. Oder man sollte mal die Agenda 21 lesen, hat Ian Davis empfohlen. Johnny Wetmore hat im Anschluss daran gesagt, das ist der Lebensgefährte von, ist ein Investigativjournalist und der schreibt bei Unlimited Hangout, das ist seine Lebensgefährtin, die diesen Blog betreibt, das ist Whitney Webb. Der hat ein bisschen sich die Familiengeschichte von Klaus Schwab angeguckt und er hat uns erzählt, dass der WEF letztlich eine CIA-Gründung ist, Kissinger und CIA. Er sagt, worum es hier geht, ist, sie versuchen uns davon abzuhalten, die Verwalter und Betreuer des Landes und des Wassers zu sein. Die versuchen sich alles unter den Nagel zu reißen. Klaus Schwabs Familiengeschichte hat er sich angeguckt. Die Truppe kommt aus Baden-Württemberg, Ecke von Ravensburg. Da gab es mal, ich glaube, das ist der Großvater von Klaus Schwab, Jakob Wilhelm Gottfried Schwab, der seine jüdischen Wurzeln verwischen wollte und sich dann nur noch Gottfried nannte. Das mit dem Jakob war zu nah dran. In Ravensburg gab es eine große Fabrik, ich habe den Namen nicht nachgeguckt, Esche Weiß oder so, war der größte Arbeitgeber da. Und im Zweiten Weltkrieg hat der Vater von Klaus Schwab, Eugen Schwab, da maßgeblich gearbeitet und sich darum bemüht, die deutsche Atombombe, die sollte in einer Fabrik in Norwegen erstellt werden, die deutsche Atombombe zu entwickeln. Sein Sohn hat das dann einige Jahre später genauso gemacht, keine deutsche Atombombe, sondern der hat unter Umgehung, also Klaus Schwab, hat unter Umgehung sämtlicher Sanktionen und sämtlicher gesetzlicher Regeln versucht, Südafrika zur Nuklearmacht aufzubauen. Ravensburg hat im Krieg übrigens speziellen Schutz gekriegt, da wurde nicht gebombt, also möglicherweise hatten die Amerikaner da schon vor, im Rahmen der Operation Paperclip sich die Wissenschaftler von dort später unter den Nagel zu reißen. Eins steht jedenfalls fest, der Vater von Klaus Schwab, Eugen Schwab, wollte, dass sein talentierter Sohn in den 60ern die beste Erziehung bekommt, hat ihn nach Harvard geschickt, da hat er dann Kissinger kennengelernt. Und zwar zu einem Zeitpunkt, als die amerikanische Außenpolitik, insbesondere die Europapolitik oder Außenpolitik insgesamt, gerade sich drehte, weg von nuklearer Abschreckung hin zu Beeinflussung der europäischen Politik. Und da hat er keinen einzigen Degree gekriegt. Inzwischen hat er irgendwie, was weiß ich, 20, 30 Professoren oder Doktortitel, die kann man sich ja inzwischen sonst wo kaufen, sondern er ist zur Summer School gegangen und ein William Elliot Wenzel oder so ähnlich, das kann ich gar nicht richtig lesen, der hat da ein Programm gemacht, von der CIA finanziert und da war einer der Professoren Henry Kissinger. Und dort wurden, im Rahmen dieses Programms, wurden schon, genau wie später mit dem Young Global Leaders Programm, wurden Weltführer sozusagen zurechtgebastelt. Pierre Trudeau, das ist der Vater von Justin, der ja auch mal Premierminister von Kanada war, aber auch Israelis, Japaner und andere. Es war völlig klar, seit 67 ist das sozusagen kein Geheimnis mehr, dass die CIA das Ganze finanziert hatte. Man brauchte aber ein ganzes Team, um dieses neue Ziel, Beeinflussung der Politik in Europa, hinzukriegen. Da reichten Kissinger und Schwab nicht aus. Und dann kam es zu diesem Team, ich glaube 26 Leute, in den 70ern jedenfalls, war Kissinger dann ein Teil von Nixons Regierungsteam, ich glaube, der war sogar Außenminister, ein ganz berühmter Wirtschaftsprofessor oder Ökonom war auch dabei, John Kenneth Galbraith, und merkwürdigerweise hat er sich vom WEF einspannen lassen, das war ein ganz hervorragender Berater betreffend europäische Politik, war auch Berater von John F. Kennedy. Der galt als Phileas Fogg von Europe. Das ist aus dem Buch von Jules Verne in 80 Tagen um die Welt. Phileas Fogg war überall, aber das, der hier war es, weil er eben wohl eher ein Spion war, nach Einschätzung von Johnny Wetmore. Ab 67 oder so, 68, hat dieser John Kenneth Galbraith plötzlich für Kissinger gearbeitet, daran, wie können wir Europa unter Kontrolle bringen. Wir brauchen ein Zentrum in Europa. Wir müssen da irgendwas aufbauen. Wenn wir das unter Kontrolle haben, Europa unter Kontrolle haben, dann ist Game Over für Russland und China. In den späten 60ern, frühen 70ern taucht dann noch eine Figur auf. Da gibt es so einen Film, der heißt Dr. Strangelove oder Wie ich die Bombe lieben lernte oder so ähnlich, mit einem völlig durchgeknallten amerikanischen Politiker, der ein reales Vorbild hat. Deutschstämmig, Hermann Kahn heißt der Mann, Dr. Strangelove. Dieser Mann hat geglaubt, man könnte einen thermonuklearen Krieg führen und auch gewinnen. Er hat sich dann später mal gedreht. Aber auch zu der Zeit gab es schon ein Standoff. Weißt du, beide Seiten hatten damals so viel Nuklearwaffen, dass sie die Erde zigmal hätten zerlegen können. Das hat aber Hermann Kahn gegenüber der Öffentlichkeit versucht zu verheimlichen und den Druck und die Panik immer versucht aufrechtzuerhalten, um immer mehr Geld in die Verteidigung reinzupumpen. Ja, ich hatte es schon gesagt, Klaus Schwab hat genau dasselbe gemacht wie sein Vater, der versucht hat, die Atombombe für Deutschland zu bauen. Er hat versucht, Südafrika nuklear zu bewaffnen, nukleare Energie zur Verfügung zu stellen. Das ist damals aber das Apartheid-Regime gewesen, dem er da geholfen hat. Gleichzeitig hat er da den WEF mithilfe der CIA, Galbraith und Kissinger aufgebaut. Der WEF ist, so sagt es Johnny Wetmore, eine originale Kreation von Kissinger zusammen mit der CIA. Man kann aber eben nun mal leider nicht jeden zu einem Globalisten machen. China ist wahrscheinlich mittendrin, aber sind viel schneller als die anderen, sind aber voll auf Linie mit der WEF-Agenda und verfolgt immer noch dieselben Ziele wie in den 70ern. Sieht man auch ein bisschen outdated ist das alles. Das erste Davos-Treffen lief super. Da gab es den Star John Kenneth Galbraith. Das zweite lief richtig schlecht. Da dachten sie schon, oh Mist, das Ganze schläft ein. Also hat man beim dritten in 73 wieder jemanden geholt, der einen großen Namen hatte, nämlich den Gründer des Club of Rome. Ist ja auch, wie wir inzwischen wissen, eine WEF-Kreation, Aurelio Pacci. Ja, damit haben die immer alles verschleiert, ne? Indem sie so scheinbar grün, scheinbar nachhaltig und so nach außen gesagt haben und hinten drin haben sie in Wahrheit nichts als Betrügereien betrieben. Nochmal, Putin und Xi Jinping gehören nach seiner Einschätzung voll zum WEF. Dann wurde es noch spannender. Da muss ich aber vorsichtigerweise sagen, Todd Callender hat manche Sachen so bestimmt gesagt, dass wir ein paar Mal gefragt haben, also bist du dir sicher? Gut, der Mann kommt gut rüber. Todd Callender, da sind spätestens die Leute verrückt geworden, ist ein Anwalt, Disabled Rights Advocate, also Behindertenanwalt. Er hat in der Disability, also Behinderten-, Gesundheits- und Lebensversicherungsindustrie seit 20 Jahren gearbeitet und konzentriert sich auf die internationale Konvergenz von Biomedizin, Sterblichkeit, Morbidity und Mortality Risks, also Todesrisiken im globalen rechtlichen Zusammenhang. Er war der erste Anwalt, der in den USA das US Department of Defense, also das Verteidigungsministerium, HHS und FDA verklagt hat, hat wohl, ich glaube, 4.000 Mandanten, also 400.000 steht hier, das kann ich nicht glauben, als Kläger gewonnen. Viele von denen sind Whistleblower und haben ihm Interna gegeben. Ich meine, seine Familie hat selber ein Pharmaunternehmen und er spricht da von Field Trials, die es gegeben hat, also Feldversuche mit den Impfungen. Also offenbar meint er damit außerhalb der eigentlichen Trials, das richtig Gefährliche seien weniger das Spike-Protein, das halten wir ja für besonders gefährlich, das ist ja auch hochtoxisch, ich glaube, da widerspricht er auch nicht. Nee, er sieht das eher bei den Lipid-Nanoparticles, also die Dinger, diese Höhlen, diese Lipidhöhlen, in die die Payload, also die Ladung, also mRNA mRNA eingebaut wird, damit es leichter in den Körper kommt. Da sagt er, da ist das eigentliche Risiko, das braucht man, um am Immunsystem vorbeizukommen. Das macht das Immunsystem kaputt. Das hätte er auch mit Dr. McCullough und Dr. Theresa Law so besprochen. Und dann spricht er davon, dass es in 2021, in den ersten 10 Monaten bei der Army, also beim Militär, einen Anstieg von 1.100% bei der Sterblichkeit gegeben hat. Krebs, Herzgeschichten, Bloodclotting. Und inzwischen, das ergibt sich quasi automatisch daraus, dass spätestens nach dem dritten Schuss das Immunsystem abgeschaltet ist, wie AIDS, also Vaccine-Induced Autoimmune Deficiency Syndrome. Und das ist natürlich gut, wenn du mit dem ersten Schuss für die Pharmaindustrie, wenn du mit dem ersten Schuss das Immunsystem zerstörst und danach kommt eine Krankheit, gegen die sich kein Immunsystem mehr rührt, muss ja die Pharmaindustrie irgendeinen Ersatz beschaffen. Das macht sich klasse. Für 2022 erwartet er einen Anstieg der Mortalität, also nicht nur er, sondern offenbar auch McCullough und die anderen, in der Armee um 5000%. Das sind alles junge Leute, 18 bis 25 oder 30, voll fit Special Forces, die liegen dann morgens tot in ihren Kojen. Aber das Schöne ist, dass Moderna gerade eine EUA, also Emergency Use Approval, gekriegt hat von der FDA für einen neuen AIDS-Impfstoff. Ja, also passt bestens. Die 5G, diese 5G-Geschichte, sagt er, das hat auch noch eine besondere Bedeutung, aber da müssen wir uns genauer mit befassen. Ich muss das alles nochmal überprüfen lassen. 5G-Netzwerke können benutzt werden, um Menschen umzubringen. In Wuhan sei das geschehen. Da erinnern wir uns noch an diese aus meiner Sicht Fake-Filme, wo Leute plötzlich auf offener Straße scheinbar tot umfielen. Aber da sind 10.000 Transmitters installiert worden, die scheinen, so wenn ich ihn richtig verstanden habe, Nitrogen und Oxygen voneinander zu trennen, sodass die Leute plötzlich keinen Sauerstoff, sondern nur noch Nitrogen einatmen und dann sind sie eben wirklich tot, wenn das so ist. Jetzt würde es als nächstes wohl das Marburg-Virus geben, dann wird es richtig schlimm. Ich weiß es nicht, Roger, ich weiß es nicht, aber es hat die
Das hat ja
Leute jedenfalls.
der Dr. Kling hat auch gesagt. Das ist seine
Ja.
Theorie, dass der Bill Gates anscheinend schon einen Impfstoff hat für das Marburg-Virus, das heißt anscheinend schon produziert, hat die Menge der Produktion nicht nennen wollen, weil er sich dann unter Gefahr sieht, weil einige seiner Kollegen sind nicht mehr unter uns. Ich weiß es auch nicht, aber ich bin gespannt. Der Marburg-Virus, bis jetzt hatte ich eine Sendung gemacht mit Katrin, die Ärztin, sie hat das recherchiert, da gab es verhältnismäßig sehr, sehr, sehr wenige Tote in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Und dass das plötzlich einfach dieser Killer-Virus sein soll,
Ist schwer vorstellbar, weil jedes tödliche Virus verbreitet sich nicht sehr weit. Wenn du deinen Host umbringst, dann kann der Host nicht noch weiterlaufen und andere
ja.
Leute anstecken. Ja? Also wir wissen es nicht. Kann auch Panikmache sein. Er spricht dann noch über die FEMA Quarantine Centers, also diese Quarantänezentren und über die Krankenhäuser. In den Krankenhäusern sollen die Leute serienweise umgebracht worden sein mit dem Medikament, was wir schon aus dem UK kennen. Midazolam, das wird eigentlich zur Sterbehilfe eingesetzt. Remdesivir, wissen wir, ist auch ziemlich tödlich. Ja, und diese 5G-Geschichte wieder. Wenn man allerdings, so sagt er, als Anwalt Betrug nachweisen kann, dann ist auch Schluss mit der gesamten Immunität. Also das Unternehmen, was im Wege des Betruges eine Zulassung beispielsweise erhält, ist sofort hinüber. Danach gibt es keine Immunität mehr. Nur die werden ja alle sofort Insolvenz anmelden. Es gibt einen Masterplan, hat er erzählt. Danach sollen alle Verfassungsrechte erledigt werden. Erledigt werden soll zum Beispiel das Recht auf Privateigentum, körperliche Unversehrtheit und man will übergehen, das ist der Punkt 3, in die massive Depopulation. Es wird immer schlimmer bei dem, was er da erzählt hat. US Supreme Court Decision aus 2006 sagt, so interpretiert er das. Ich glaube, ich habe die auch gesehen, aber ich habe es da nicht gefunden. Danach sind Menschen, die ja als genmanipulierte Objekte hinterher dastehen, weil man mit der mRNA-Geschichte an ihnen rumprogrammiert hat, keine Menschen mehr, sondern Eigentum. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber inzwischen ist es ja so, dass man alles für möglich halten muss. Die Lipid Nanoparticles seien jedenfalls das eigentliche Problem. Das sind inzwischen auch Nanobots, die können im ganzen Körper wie Raumschiffe hin und her schwimmen, die kannst du, wenn du die von außen steuern kannst, mit Graphen, wie hat er das genannt, Graphen Hydroxide, kannst du da offenbar ja die Dinger wie Roboter in der Gegend rumfliegen lassen. Und dann hat er noch erzählt, es gibt da schon seit längerem Bemühungen, durch solche Manipulationen, Genmanipulationen, Menschen zu Supersoldaten zu machen. Sagt er, ja, selbst die USA, die sind seit, ich weiß nicht mehr, 2006 oder so dabei. Aber Kim Jong-un aus Nordkorea, der ist schon einen Schritt weiter. Und ich habe mir dann, während wir gesprochen haben, mal ein paar Videos angeguckt. Und dann Nordkorea, Supersoldat. Sieht schon hart aus, 3 Meter hohe Soldaten. Soldaten wird da mit dem Sledgehammer auf die Hand gehauen. Darunter sind irgendwelche Steine, die brechen durch die Handblatteile. Ich weiß nicht, ob diese Videos echt sind. Ist aber beeindruckend. Ja, Das seien alles Luziferianer, die Menschen hinter diesem ganzen Zirkus. Das sind die Owners, die Eigentümer der Menschen dann, der genmodifizierten Menschen. Das seien alles Luziferianer. Wir müssen, sagt er, als dringendstes die Polizei und das Militär informieren, damit die wissen, was ihnen blüht. Denn die nähten sie ja um, wenn sie ihre eigenen Supersoldaten haben. Dann brauchen sie dieses Militär nicht mehr, denn das könnte ja dann nur noch zum Problem werden. Mhm. Vielleicht legen sie die deshalb alle um. Circa 2001 hat auch die US-Regierung angefangen, an dem perfekten Soldaten rumzuforschen. Seit 2005 gibt es wohl schon Supersoldaten, aber da haben wir nichts gefunden. Die Nanopartikel sind Nanobots geworden, die dann benutzt werden, um ja wie so ein Raumschiff innerhalb des Körpers die Ladung, die mRNA-Ladung, dahin zu bringen, wo sie hin soll. Die bleibt ja, das ist ja inzwischen wirklich Common Knowledge, eben nicht an der Einstichstelle. Ne? Das Ganze artet aus in eine Zombification. Das haben wir auch schon ein paar Mal gehört. Ne? Zombification. Die Leute werden, weil die Blut-Hirn-Schranke durchbrochen wird und wenn diese Nanodinger da oben im Gehirn rumschwirren, dann kann man sich das sogar vorstellen. Ob es wirklich so ist, wissen wir nicht. Er hat so gesagt. Die rechnen mit 5 verschiedenen Arten von Zombies. Es gibt da ein Shedding, ein Spillover von einer geimpften Person auf eine andere. Prionen seien außerdem noch sehr gefährlich, viel gefährlicher als das Spike-Protein selbst, meint er, weil es dein Gehirn kaputt macht, so ähnlich wie Mad Cow Disease. Ja, die 5G-Telefone sind sowas wie Targeting Systems. Wenn du so ein Ding hast, dann kann man darüber eben dich, wenn du geimpft bist, steuern. Man kann das auch zum Heilen benutzen. Es gibt also auch positive Möglichkeiten, mit 5G zu arbeiten, aber das scheint im Moment von niemandem und vielleicht auch auf absehbare Zeit von niemandem gewollt zu sein. Er arbeitet an einer Legal Basis, um 5G komplett abzuschalten. Ja, das war Todd Callender. Den hatten wir auch mal als Video gesehen, dadurch sind wir auf ihn gekommen. Danach haben wir Bernie aus Australien, der in Wahrheit Bernd Bebenroth heißt und aus Kassel kommt. Das ist ein Videoblogger und Unternehmer aus Australien, der lebt seit, glaube ich, 20 oder 25 Jahren in Australien. Der hat uns ein bisschen was über diese Quarantine-Camps erzählt, also die Quarantäne-Camps. Was er als erstes gesagt hat, war allerdings, es gibt fast keine Restrictions mehr in Australien im Moment. Hat aber auch mehrfach betont, er glaubt, das ist die Ruhe vorm Sturm. Das ist so ein leichtes Zügel locker lassen und dann geht es nochmal richtig rund, wenn die Leute sich sicher fühlen und fast schon denken, oh, jetzt hat es endlich ist vorbei. Dann geht es richtig rund nach seiner Einschätzung. Diese Quarantine-Camps seien für Ausländer, die nicht geimpft sind und positiv getestet werden. Die gibt es in Howard Springs, das sieht aus wie Auschwitz, sagt er, hat eine Kapazität von 2000 internationalen und 1000 lokalen Reisenden. Alice Springs, Todd River. Die sollen aber alle dicht gemacht werden im Mai und im Juni. Aber sagt er selber, ist ja kein Problem, die sofort wieder zu eröffnen, wenn man so braucht. Ich habe ihn nach Ricardo Bosi gefragt, das ist der ehemalige Soldat, beeindruckender Mann, den wir auch mal interviewt haben, gesagt, ist das nicht wenigstens ein australischer Politiker? Sagt er, ja, der ist klasse, aber der hat gesagt, am 1.12. ist alles vorbei und viele Leute haben es geglaubt und ist aber nicht alles vorbei. Na, meine Güte. Ich würde so eine genaue Vorhersage auch nicht machen, aber ich habe auch gesagt, es kann nicht mehr lange dauern. Andererseits, alles ist manipuliert. Ne? Eigentlich wäre ja das System schon längst erledigt, ne? Wenn sie uns nicht mit Psychoterror ablenken werden. Mhm. Jedenfalls sagt Bernie nochmal, das ist die Ruhe vor dem Sturm. Es geht auch keiner mehr zu Demos. Warum auch? Es gibt ja keine Restriktionen mehr, sagt er. Aber es gibt auch keine keine Arzt-Patient-Vertraulichkeit mehr. Alles wird überwacht. Ärzte, die über die Nebenwirkungen von Impfungen berichten, verlieren sofort ihre Lizenz. Dann ist die Truppe, die eigentlich für die Aufnahme von Nebenwirkungen da ist, die haben 97% aller gemeldeten Nebenwirkungen einfach so abgelehnt. Mit 3% befassen sie sich näher, werden aber wohl zu dem Ergebnis kommen, dass es alles nichts mit der Impfung zu tun hat. Klar. Hat über Nachbarn gesprochen, zweifach geimpft, dreifach geimpft. Haben trotzdem Covid, haben auch Symptome. Eine Nachbarin erzählt ihm, der Arm tut weh, als wenn sie von einem Bus fahren worden seien. Aber die wollen nichts hören, dass es vielleicht mit der Impfung zusammenhängt. Jetzt reden sie schon von der vierten und fünften Impfung. alle über 65-Jährigen, alle Vorerkrankten und die Aborigines über 50, die sollen in den Genuss dieser wunderbaren Leistung kommen. Er macht wirklich gute Recherchen. Er hat gesagt, ich habe mir mal diese Pyramide, WEF-Pyramide, genauer angeguckt. An der Spitze, da wissen wir ja, vielleicht sind die gar nicht die Spitze. Also Bill Gates ist jedenfalls einer, den man sehen kann. Dahinter sind sicherlich noch ganz andere. Aber er hat gesagt, ich habe geglaubt, nur an der Spitze ist alles verseucht. Aber es stimmt gar nicht. Auch das mittlere Management, also die Basis, da seien auch sehr, sehr viele Leute entweder connected mit dem, also in der Verwaltung, auch in Australien. Und wenn das da so ist, ist es bei uns nicht anders. Connected entweder mit dem WEF, also World Economic Forum, oder mit der Bill and Melinda Gates Foundation. Es hätte eine riesige Brainwashing-Aktion stattgefunden. Den Australiern wird jetzt eingeredet, wir sind das beste Land, wir sind am allerbesten mit Covid fertig geworden. Unsere Maßnahmen waren super. Ja, sie merken es nicht. Und wir sollten mal gucken, Jane Holden sollten wir uns mal angucken. Das sei die mächtigste Frau in Australien. Die hat die Anwendung von Hydroxychloroquin verboten. Wer dagegen verstößt, $13.000 Strafe. Und dann wurde es schon wieder unheimlich. Er sagt, es sei unglaublich, was er und andere, mit denen er zusammenarbeitet, die auch Recherchen machen und eigene Blogs haben, rausgefunden haben. Es sei eine riesige Menge an Satanisten, Pädophilen da unterwegs. Und da habe ich mich erinnert, er hat das auch nochmal angesprochen. Es gab mal diesen Havemann-Report. Da waren, glaube ich, 13 höchstkarätige Mitglieder der australischen Politik betroffen, Kindesmissbrauch, ob es ritueller Kindesmissbrauch ist, weiß ich nicht, aber würde ich mich nicht mehr drüber wundern. Und dieser Report hat das alles rausgebracht. Den hat man aber unter Verschluss gebracht, und zwar mit der Begründung, wenn das rauskommt, dann verliert ja die Bevölkerung das Vertrauen in die Politik. Klar. Super Begründung. Ja. Das war's, was wir am vergangenen Freitag besprochen haben.
Ja, wie krasse Information hast du gesagt. Also ich glaube, das war natürlich ziemlich heftig. Was ich jetzt mal mit dir machen möchte, weil du hast so viele Informationen, ist vielleicht auch, wir sind circa 8000 Leute, die zuschauen. Für Leute, die relativ neu dazugekommen sind, weil es ist ja schon heftige Information, die du jetzt rübergebracht hast. Ich sage jetzt mal, wenn jetzt jemand zufälligerweise jetzt zugeschaltet hat und sagt, jetzt schaue ich mal rein, was da der Rainer und der Roger zu sagen hat, die kippen ja fast um, weil das kannst du ja nicht glauben. Aber können wir vielleicht 2-3 Minuten ganz kurz, wenn du mal zurück, was würdest du jetzt hier Leuten ganz kurz in den wenigen Sätzen sagen, wenn sie neu dazugekommen sind und sagen, hey, jetzt möchte ich mir mal eine neue Meinung anhören, mal was anderes als ARD, ZDF. Vielleicht 2-3 Sätze, PCR-Test, vielleicht die Spritze, weißt du, ein paar klare Aussagen. Hast du Bock auf das? Weil das können wir
langsam zusammenstellen. Ja, natürlich, die Grundlagen, wenn man die Grundlagen verstanden hat, dann fällt es auch leichter, diese völlig absurden und irren Entwicklungen, die hier jetzt gerade beschrieben worden sind, sich vor Augen zu halten. Also wir wissen inzwischen definitiv durch die Aussagen von Whistleblowern, von der Weltgesundheitsorganisation, aber auch durch Mediziner, mit denen wir gesprochen haben, Wissenschaftlern, dass es keine Fälle gab, auf deren Grundlage man einen internationalen Gesundheitsnotstand, also ein Public Health Emergency of International Concern, hätte ausrufen können. Es gab keine Fälle Anfang 2020. Wir wissen aber auch, dass es im September 2019 einen Beinah-Crash gegeben hat, nach Lehman 10 Jahre vorher nochmal. Und wir wissen aus einer Zusammenfassung von BlackRock anlässlich einer Tagung in Jackson Hole, die Zentralbanker kommen da einmal im Jahr in Jackson Hole, Wyoming zusammen. Wir wissen, dass BlackRock völlig panisch gesagt hat, oh mein Gott, jetzt fliegen wir alle in die Luft, wir brauchen drastische Maßnahmen. Also eine Pandemie, an der man sowieso schon lange gebastelt hat. Mhm. Und dazu braucht man aber, wenn man eine Pandemie ausrufen will und einen internationalen Gesundheitsnotstand, darauf kommt es an. Die Pandemie ist was für die Öffentlichkeit, die kapieren sowieso nicht, was so denken die, was ein internationaler Gesundheitsnotstand ist. Aber der internationale Gesundheitsnotstand, das ist das Entscheidende, was die brauchten. Nicht um Lockdowns hinzukriegen, Social Distancing und Masken oder so, sondern um die nicht getesteten Impfstoffe, die keine sind, einzusetzen. Dafür braucht man einen Gesundheitsnotstand. Mhm. Wird am klarsten, wenn man sich anguckt, wie in den USA solche nicht getesteten Medikamente zugelassen werden, nämlich mit einer Emergency Use Authorization, Notfallzulassung. Es gab aber keine Fälle. Die brauchten aber dringend Fälle, weil die Gefahr, dass die Tatsache, dass die WEF-Leute, also Weltwirtschaftsforum und die Superreichen, die das Ganze steuern, auffliegen würden, weil sie uns die letzten 30 Jahre mindestens wahrscheinlich viel länger beklaut haben, weil sie unsere gesamten Public Services, unsere Regierung übernommen haben, ja, unsere Regierung für uns produziert haben mit ihrem eigenen Ausbildungsprogramm Young Global Leaders. Die brauchten dringend Fälle. Und um die Fälle zu kreieren, hat man dem legendären oder besser gesagt berüchtigten Professor Dr. Drosten den Auftrag gegeben. Und der hat zwei Lügen erfunden. Die erste war, es gibt asymptomatische Infektionen. Ich habe vorhin noch mal mit Mike Yeadon gesprochen und mir noch mal ein Video von ihm angeguckt. Die gibt es nicht, die hat es nie gegeben. Die paar wenigen Leute, die nicht merken, dass sie Symptome haben, die fallen nicht ins Gewicht. Es gibt keine asymptomatischen Infektionen. Damit aber, und das ist die Grundlage für alles gewesen, kann man erreichen, dass jeder vor jedem Angst hat. Siehst ja heute noch in der Straßenbahn, im Zug, wenn du da keine Maske anhast und da sitzt dir gegenüber jemand, der garantiert 10, 20 Mal geimpft ist und 93 Masken auf hat, der hat trotzdem Angst vor dir, weil er eben vor jedem Angst hat, der noch so gesund aussieht, weil er eben glaubt, dass das wahr ist, was Herr Drosten frei erfunden hat oder erlogen hat, nämlich es gäbe asymptomatische Infektionen. Damit war die Grundlage geschaffen, um flächendeckend Gesunde, denn asymptomatisch Infizierte sind gesunde Menschen, flächendeckend Gesunde zu testen. Weil man möchte ja wissen, wer von diesen potenziell Gefährlichen ist denn nun wirklich gefährlich. Das war die zweite Lüge. Herr Drosten hat sich ausgedacht, dass man mit dem PCR-Test Diagnostik betreiben kann und feststellen kann, ob jemand an einer Covid-19-Infektion leidet. Auch das wusste er, dass das erlogen ist, denn er hatte in 2014 in einem Interview ausdrücklich erklärt, na, das bedeutet gar nichts, es kann auch jemand positiv testen, der völlig gesund ist. Und im Übrigen sei es ja auch so, das betraf damals diese MERS-Pandemie, das ist auch ein Coronavirus in Saudi-Arabien, glaube ich. Im Übrigen sei es ja so, das Ganze würde aufgebauscht von den Medien. Ja, genau das war sein Gameplan und davon hat er wohl gelernt. Aus diesem Interview hat sich erinnert und hat mithilfe des World Economic Forum und der WHO dann die Nummer jetzt abgezogen. Also, erste Lüge, asymptomatische Infektion führt dazu, dass man eine Berechtigung hat, scheinbar jeden zu testen. Zweite Lüge, mit meinem Test kann man Infektionen feststellen. Kann man nicht, aus zwei Gründen, denn ein PCR-Test kann per se, egal wie man ihn anwendet, nicht unterscheiden zwischen toten und lebenden Viren. Wenn er also positiv testet, kann das sehr gut sein, dass ein Fragment des Kampfes des körpereigenen Immunsystems gegen irgendeine Grippe oder Erkältung vor 4, 5, 6 Monaten findet. So lange liegt das Zeug da sozusagen noch rum. Heißt aber nichts, außer dass man irgendwann eine Infektion überstanden hat. Der zweite Grund, warum er nichts über eine Infektion sagen kann, ist, dass man für eine Infektion ein ganzes Virus braucht. Hier wird aber das, was aus der Nase oder dem Rachen mit diesem Swab genommen wird, mit diesem Wattestäbchen, in eine Maschine gepackt. Und das wird, was da reinkommt in die Maschine, damit es sichtbar wird und man dann erkennen kann, was es ist, das wird vorher zermanscht sozusagen. Es gibt da kein ganzes Virus mehr. Also so oder so kann man damit keine Infektion feststellen. Aus diesen beiden Gründen kann ich unterscheiden zwischen totem und lebendem Material. Und testet niemals ein ganzes Virus, sondern findet immer nur Fragmente. Dann auch noch, und so ist es hier geschehen, die Cycles of Amplification, die Vergrößerungsraten in die Höhe getrieben werden, jenseits von 24, dann testet der auf fast alles positiv. Motoröl vielleicht nicht, wie ja euer früherer Präsident gesagt hat, aber alles andere testet er dann eben positiv. Bei ab 24 Cycles of Amplification sagt auch das Frankfurter Gesundheitsamt, danach ist alles Schrott, unwissenschaftlich, alles, was darüber geht, beachten wir nicht. Ab 35 sagt Mike Yeadon und sagt Ulrike Kämmerer und sagen viele andere auch, kommt man zu mindestens 97% false positive, so dieser Test von Herrn Drosten und die ihm nachfolgenden waren auf 45 eingestellt. So hat man die Fälle kreiert, die man brauchte, um den internationalen Gesundheitsnotstand ausrufen zu können. Und das war die alleinige Basis für den späteren Einsatz von nicht getesteten medizinischen Produkten, die sie dann als Impfstoffe bezeichnet haben. Ja, dass diese Impfstoffe hochgefährlich sind, sieht man an den Nebenwirkungen. Wir haben es eben gehört, die Beschreibung von Todd Callender ist ja, was die Todesraten angeht, bestätigt worden. Also 1100% Steigerung, erste 10 Monate 2021. Erwartet 5000% Steigerung in 2022. aber dass diese Dinge auch nicht wirken. Also man braucht für ein Medikament, damit es zugelassen wird, nicht nur eine Notfallzulassung kriegt, muss man die Wirksamkeit belegen durch klinische Prüfungen in der Regel und man muss die Ungefährlichkeit belegen. Es nützt dir ja nichts, wenn du ein Medikament hast, was deinen Husten wegkriegt, aber leider bringt es dich um mit dem Herzinfarkt. Also, wir wissen inzwischen, dass diese sogenannten Impfstoffe, egal welche, völlig unwirksam sind. Denn in den Ländern, wo am meisten geimpft wurde, UK, Israel, war noch irgendein Land, sind inzwischen 90% der mit Covid-Symptomen hospitalisierten Menschen doppelt und dreifach geimpft. Wir wissen, dass es hochgefährlich ist, aus dem, was ich eben berichtet habe. Auch in Deutschland sind die Zahlen viel höher. Inzwischen wird bestätigt, dass es in den USA circa 500.000 Tote nach Impfung in den ersten, weiß nicht, 7, 8 Monaten gegeben hat. Wahrscheinlich sind es inzwischen noch viel mehr. Und wenn es zutrifft, was Todd Callender sagt, das wird übrigens bestätigt auch von Ulrike Kämmerer, dann schalten die mRNA-Impfstoffe jedenfalls das Immunsystem ab. So, da hast du es. Die ganze Pandemie ist ein reiner Hoax, der dazu dient, uns abzulenken von der Tatsache, dass wir ausgeplündert wurden. Das sind Dinge, die der Normalbürger nicht verstehen kann oder auch nicht verstehen will, weil dann sein Weltbild zusammenbricht. Er erinnert sich noch an scheinbar zuverlässige Politiker. Inzwischen bin ich mir bei keinem mehr sicher, wie Helmut Schmidt. Und die Pappnasen, die wir jetzt rumlaufen haben, die setzt er so auf eine Linie mit denen, also Klabauterbach oder Frau Baerbock oder die anderen namenlosen Figuren, dass die in Wahrheit reine Marionetten sind und deshalb auch so gut zu kontrollieren sind, weil sie eben keine Biografie oder nur Fake-Biografien haben. Das kann der Normalbürger sich nicht vorstellen. Aber das sind die Fakten.
Also ich finde es sehr gut zusammengefasst. Das könnte man natürlich jetzt stundenlang weitermachen mit Fake in der Studien, wo man beweisen kann, dass Probleme in der Studien passiert sind. Es gab Geschichten, dass die Placebo-Patienten zu, glaube ich, 98% gespritzt wurden, obwohl das die Studie noch nicht zu Ende ist. Im Jahr 2023 soll die erst beendet werden. Und da gibt es so viele Ungereimheiten, der Skandal mit den Betten, wo man plötzlich mehr Geld bekommen hat, wenn man die entsprechende Intensivauslastung erhöht und, und. Das ist unglaublich. Man könnte hier noch stundenlang die Skandale weiter aufzählen. Es ist halt schon sehr erschreckend, dass zum Teil sogar in den Massenmedien das gelesen hast, aber nichts passiert ist. Es ist wie, ja, schau an. Ja.
Es ist Mass Formation, wie Matthias Desmet sagt. Das muss man unbedingt wissen, dass dahinter eine ausgeklügelte Psychoterrorstrategie steht, ausgedacht von Psychologen und Psychiatern, Sozialwissenschaftlern, die genau wissen, welche Triggerpunkte man drücken muss, um 30% jedenfalls so unter Kontrolle zu bringen, dass sie nichts mehr hören, außer das Mainstream-Medien- und Politiker-Narrativ. Auch wenn es noch so dreist gelogen ist, die kommen nicht mehr raus aus diesem Tiefschlaf. 40%, hat Desmet gesagt, sind allerdings noch ansprechbar. Da werden noch viele Leute zu uns überwechseln, wenn sie anfangen nachzudenken und Fragen zu stellen. Und die anderen 20 oder 30%, ich glaube, es sind nicht mehr als 20, das sind wir. Wir sind die Besten, wir sind die, die nicht einfach nur, das sage ich nicht überheblich, sondern das meine ich so, wir sind die, die nicht einfach nur Befehle befolgen, sondern wir sind in der Lage, Fragen zu stellen, wir sind in der Lage, kreativ zu sein. Das kann der Mensch nicht, der einfach nur Befehle befolgt. Der kann nicht kreativ sein. Das ist per se ausgeschlossen.
Ja. Da hast du gesagt, wir rechnen zwischen 20 und 30, die einfach in unserer Gruppe sind, dann vielleicht 30%, die einfach mitlaufen und zwischen 20 und 30, die sind regierungstreu, die wirst du nicht mehr erreichen.
So ist es.
Und ich glaube, es ist wichtig, die Menschen, die noch offen sind, auch mal eine andere Stimme zu hören und mal schauen, was dann passiert. Ich weiß, es wird schwierig werden, das Weltbild wird zusammenbrechen. Da sind Leute dabei, wie du vorher gesagt hast, die schauen vielleicht 30, 40 Jahre Tagesschau und glauben alles, was da gesagt wird. Und plötzlich heißt, ui, jetzt habe ich ein Problem. Das ist dann, ja, das
Ich
wird.
hab in Indien, in diesem Ayurveda Resort, ziemlich klein. Da waren, glaube ich, 4/5 Europäer und 1/5 Inder. Die Europäer aus Deutschland, England, Schweiz, waren alle auf dem Sprung weg aus Europa. Das wird böse. Es waren ganz normale Leute, ne? Das waren keine Esoteriker-Freaks oder sonst was, sondern es waren ganz normale Leute. Die waren alle auf dem Sprung, haben gesagt, weg hier, bis auf eine aus München, die hat es nicht gemerkt, den Schuss. Aber alle anderen waren auf dem Sprung weg und haben das Ganze wirklich genau durchschaut. An einem Abend saß ich mit so einem Schweizer Ehepaar aus der französisch sprechenden Schweiz zusammen mit meiner Frau. Die Frau hat alles durchschaut. Der Mann, früherer Banker, ein Foreign Exchange Trader, also ausländische Währung hat der gehandelt. Der hat sich das angehört, gesagt, hey, ich habe kein Problem, dass meine Frau da andere Auffassung ist oder dass wir da andere Auffassungen haben. Ich bin da eben anderer Meinung. Der war auch zweimal geimpft. Dann habe ich ihm die Geschichte erzählt, wie wir sie im Ausschuss jetzt aus den vielen Puzzleteilchen zusammenbauen können. Da guckt er immer besorgter, bis er dann zum Schluss sagte, ich möchte das nicht mehr hören. Den Rest will ich nicht mehr hören. Ich will noch schlafen können. Habe ich gesagt, ist kein Problem, du wirst bald sehr, sehr lange schlafen. Ich habe dann ein bisschen gelacht, aber es ist schon traurig.
Das ist traurig, ja. Wie hast jetzt so viele Sendungen gemacht und du hast so viele Informationen auch irgendwo in deinem Kopf, wo du einfach, das geht ja nicht darum, dass das dein Wissen ist. Das ist das, was du Interview gemacht hast. Das geht, dass man das zusammenfasst. Geht, dass man das dezentral aufbewahrt, dass das gesichert ist. Das ist ja die Hauptaufgabe. Ich persönlich befürchte immer noch, dass das Urproblem, was wir haben, die wollen wirklich an unsere Kinder. Ich hoffe, dass ich mich täusche, aber ich habe wirklich das Gefühl, das ist wahrscheinlich zu unterst die Wurzel des Übels. Siehst du das ähnlich?
Sehe ich genauso, weil es gibt überhaupt keinen Grund, wissenschaftlich und medizinisch überhaupt keinen Grund, an Kinder ranzugehen. Statistisch sind die nicht ansatzweise betroffen. Alles, was unter 30 ist, hat null Risiko. Warum also setzt man Kinder mit einer völlig unwirksamen sogenannten Impfung einem derart hohen Risiko aus? Es kommt hinzu, dass die jüngeren Erwachsenen, so 18, 19 oder sowas, dass die, wenn die geimpft werden, insbesondere die Männer oder die jungen Männer, noch mehr gefährdet sind als die Älteren, weil diese Spritze in den Deltoid Muscle da eben auf gut durchblutetes Gewebe trifft. Und da ja eine ganze Zeit lang die Aspiration sozusagen für überflüssig gehalten wurde von der WHO, jetzt haben sie es geändert, also das Zurückziehen des Impfkolbens, um zu gucken, sind wir auf Blut getroffen, sind hier Leute serienweise, ist denen das Toxin, das Spike-Protein, aber auch die von Todd Callender angesprochenen Nanopartikel direkt in die Blutbahn gespritzt worden. Und inzwischen wissen wir, dass es sowieso so ist, dass das in 0, nichts im ganzen Körper verteilt ist. Soll ja mit Sicherheit für Sterilisierung von Männern und zwar für eine endgültige sorgen und mit ziemlicher Sicherheit bei Frauen wenigstens eine Schwangerschaft verhindern. Also wer meint, er müsste sich unbedingt sterilisieren lassen, der kann diesen Weg gehen, aber nicht zu empfehlen, weil die Nebenwirkungen eben unfassbar sind. Hirnvenenthrombose, Mesenterialvenenthrombose, das ganze Blood-Clotting, Immunsystem abgeschaltet, also der Wahnsinn.
Also abgesehen davon, wir haben da bei BKK, Krankenkasse, haben das ja, hast du ja auch mitbekommen, das alleine ist ja auch wieder ein Riesenskandal. Das Paul-Ehrlich-Institut, das waren, glaube ich, 220.000 Fälle. Und wenn man das hochgerechnet hat, an was haben die, glaube ich, 8 Millionen Kunden, hat man dann hochgerechnet, oder 11 Millionen, hat man dann hochgerechnet auf die ganze Bevölkerung. Dann waren wir bei 3,2 Millionen Nebenwirkungen. Wollte man mit Paul-Ehrlich-Institut diskutieren. Diese Zoom-Call hat dann nicht stattgefunden. Stattdessen hat man dann diesen Menschen, der, wie soll ich sagen, versucht hat, die Wahrheit ans Licht zu bringen, fristlos entlassen. Kann man ja mal machen. Ist vielleicht ein bisschen komisch. Das wollte ich einfach auch nochmal erwähnen. Für die Leute, die das nicht glauben, dann recherchiert das mal. Es ist sehr spannend, was da abgeht. Wäre eigentlich die Aufgabe vom Paul-Ehrlich-Institut, scheint aber irgendwie nicht so richtig zu klappen.
Ja, das ist Folge dieser durchdringenden Korruption, die eben nicht nur an der Spitze, sondern auch auf den mittleren und vielleicht auch auf den unteren Ebenen in nicht geringen Teilen besteht. Daran liegt's. Das war für mich die wichtigste Erkenntnis, die Bernie gewonnen hat. Denn wenn das in Australien so ist, dann ist das garantiert in allen anderen Ländern, die von der westlichen WEF-Truppe dominiert werden, nicht anders. Die haben ja 30 Jahre Zeit gehabt, um ihre Leute überall zu installieren.
Ja, ganz klar. Sehe ich auch so. Ja, Rainer, ich sage mal so immer, aufgeben ist keine Option.
Niemals.
Schon irgendwelche Themen für nächsten Freitag?
Ja, das wird eine Mischung sein aus Corona und Geopolitik und hoffentlich kriegen wir jemanden, vielleicht Ernst Wolf, der den Gesamtzusammenhang schildern kann, der also darlegen kann, dass die Ukraine-Krise letzten Endes nur der nächste Schritt im Rahmen des Great Reset hin ist, hin zum totalen Chaos, um die Menschen davon zu überzeugen, die nationalen Regierungen sind überfordert. Wir akzeptieren jetzt sehr gerne eine Weltregierung unter der UN, also unter Rockefeller und den anderen Wahnsinnigen.
Ja, ich hoffe, dass das klappt, weil natürlich Ernst Wolf ist natürlich ein toller Interviewpartner. Ja. Gucken wir mal. Wir bleiben in Kontakt, werden das nächsten, wahrscheinlich Sonntag oder Montag wieder definieren, dann die Zusammenfassung zu machen. Rainer, wir glauben immer noch daran, unsere feste Menschheitsfamilie definitiv.
Wir werden am Ende gewinnen, Roger, daran gibt es keinen Zweifel. Wir werden gewinnen und das wird nicht mehr lange dauern. Also jetzt habe ich das zwar schon ein paar Mal gesagt, aber hier haben ja nun, wenn du die Gesamtheit nimmst der Umstände, wir haben das, was die Geopolitiker uns sagen, was die Historiker uns sagen. Wir haben zweitens die Entwicklung, die wir in der Ukraine und seitens der NATO sehen können, wo Kriegstreiberei hoch 10 existiert. Und dann haben wir drittens aus der spirituellen Geschichte die alle alten Kulturen, die dasselbe voraussagen für jetzt, also wahrscheinlich Herbst. Ja. Dann gibt es da noch diesen Hellseher, ich weiß nicht, ob du den Namen kennst, Alois Irrmeier heißt er, glaube ich, Irrmeier aus Bayern. Der hat im Zweiten Weltkrieg die erstaunlichsten Sachen gemacht. Er war wohl nicht der Allerschlauste, aber ein ganz liebenswerter Mensch, der seine Fähigkeiten kostenlos, weil er Menschen helfen wollte, zur Verfügung gestellt hat. Der hat denen gesagt, ey, da das Haus, wo ihr drin seid, da knallt morgen eine Bombe rein, haut da lieber ab. Und dann knallte da morgen eine Bombe rein, die waren aber abgehauen. Er hat vermisste Menschen wiedergefunden und vieles mehr. War eigentlich jemand, der mit so einer Wünschelrute Wasser gefunden hat für den Brunnenbauer. Er war Brunnenbauer. Ne? Aber er hatte eben auch das drauf. Und der sagt, man weiß nicht genau, ob die Zeit so richtig stimmt, aber ich könnte es mir vorstellen, der sagt, ja, für den Herbst, muss man mal nachgucken, Alois Irrmeier, für den Herbst in Deutschland, Giftgaskrieg in Europa. Und dann gibt es dann noch so ein paar Anweisungen, wie man sich verhalten soll. Ich würde mich lieber verziehen aus Europa als da das Risiko einzugehen, mit Hilfe von ein paar Anweisungen das Ganze auszuhalten.
Ja, schauen wir mal, was passiert und bleiben wir dran. Es ist natürlich eine verrückte Zeit, eine verrückte Zeit, aber vielleicht braucht, wenn wir das global sehen, die Menschheit diesen Prozess, um neu starten zu können. Ich glaube, wir sind uns einig, so wie wir uns verhalten haben als Ganzes, also sagen wir mal, in der ganzen Welt kann es nicht weitergehen. Wir brauchen neue Systeme, weil sonst wird die Welt sich selber zerstören, sprich die Menschen zerstören die Welt. Die Welt wird bleiben, wenn die nicht so happy ist, wird die zwei, dreimal husten und dann sind wir weg. Also von dem her, der Mensch ist da nur ein kleiner Pups gegenüber der Erde und ich denke, es ist vielleicht jetzt auch an der Zeit, wirklich an der Basis und nicht nur ein bisschen was zu ändern, sondern wirklich, wirklich an der Basis was zu ändern und das ganze System muss weg und es muss neue Systeme geben, die auch wieder auf Menschlichkeit, auf Nächstenliebe und auch Sharing is Caring, dass man auch wirklich das Bedürfnis hat, deinem Mitmenschen zu helfen und dieser Ego-Trip, der wirklich viel verbreitet ist, einfach mal auch auf die Seite schieben kann. Davon bin ich überzeugt.
Ja, am Ende gewinnt immer die Wahrheit und das Gute. In meinen Filmen jedenfalls. Hassenfilme ohne Happy End.
Guter Plan. Rainer, vielen herzlichen Dank. Und liebe Grüße an deine Frau und bis nächste Woche.
Okay, Roger, bis dann. Macht's gut.
Tschüss. Jo. Ciao, ciao. Tschüss. So, jetzt schaue ich noch schnell in den Chat rein. Das war wieder Rainer. Ich mag ihn einfach sehr, wie er das immer wieder hinkriegt, das zusammenzufassen. Das ist einfach toll. Und ich sage jetzt auch noch etwas Wichtiges, was ich gerade bekommen habe, möchte ich mit euch teilen. Ein sehr wichtiges Video, finde ich, eine gute Zusammenfassung. Ein paar Leute, die vielleicht noch kritisch sind, die sagen, was erzählt ihr da? Hört mal kurz noch rein. Ich stelle das euch jetzt gerade zur Verfügung.
Antwort auf eine Anfrage der AfD-Fraktion, in der es eigentlich um mangelndes Pflegepersonal und Intensivbetten ging, hat Sprengkraft. In einem Nebensatz sagt die Bundesregierung, ich zitiere, die Bettenauslastung ist seit Beginn der Corona-Pandemie spürbar zurückgegangen. Ich musste diesen Satz zweimal lesen, um ihn erst richtig zu verstehen. Die Bundesregierung teilt tatsächlich mit, dass inmitten der größten Pandemie mit Zwangsmaßnahmen, Grundrechtsverletzungen die Bettenauslastung zurückgegangen ist. Das ist aber noch nicht alles. Weiter unten fragen wir, auf welche Zahlen sich die Bundesregierung in ihrem Argument stützt. Antwort, ich zitiere, der Bundesregierung liegen keine belastbaren Daten über die Anzahl der intensivmedizinisch geschulten Pflegekräfte und Ärzte vor. Zitat Ende. Es ist ein Offenbarungseid einer Regierung, die mit allen Mitteln versucht, die Impfpflicht durchzudrücken, dass sie überhaupt gar keine Datenbasis hat. Und diese Tatsachen sprechen für sich.
Diese Tatsachen sprechen für sich. Ich finde, sie hat das sehr gut zusammengefasst. Wir dürfen nicht vergessen, trotz Bettenabbau und das nicht zu knapp, bitte schaut selber die Statistiken nach, wie viele Intensivbetten abgebaut worden sind während der Pandemie. Das ist wirklich heftig. Ich sage einfach, lasst euch nicht verarschen, weil der Punkt ist der, sie haben es geschafft, uns zu spalten. Sie haben es geschafft, uns zu spalten zwischen gespritzte Menschen und gesunde Menschen. Sie haben es geschafft, jetzt das nächste Spaltung zu machen, wegen Ukraine, wegen Krieg und so weiter. Sie spalten uns seit Jahrzehnten und immer wieder. Das dürfen wir nicht mehr zulassen. Ich finde, es ist wichtig, dass wir endlich zusammenstehen, weil schlussendlich sind wir alle zusammen, wir entscheiden. Und nicht die paar Hampelmänner da oben in der Politik. Aber das muss mal jeder zuerst verstehen haben. Und dann miteinander zu Hunderttausenden, mit Millionen von Menschen auf die Straße zu gehen. Und ich hoffe, dass die Menschen das verstehen. Und das bald. Nur ein gespaltenes Volk ist ein lenkbares Volk. Ja, es geht um Angst. Wenn du Angst in die Bevölkerung reinbringen kannst, ist es viel einfacher, die Menschen zu manipulieren. Es ist einfach so. Leute, lasst euch bitte nicht spalten. Das ist genau der Plan, den sie haben. Jetzt auch wieder Russland, Ukraine, Deutschland. Hey, jetzt stell dir mal vor, wie paradox wir jetzt sind. Jetzt werden, wenn du ein Z auf der Rückseite hast, weil du ein Zorro-Fan bist, wirst du angehalten und bekommst eine Anklage. Das ist so. Es ist leider so. Und ich hoffe, dass ihr das einfach auch versucht zu verstehen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es sehr schwierig ist, damit umzugehen. Ich kann mal die Frage stellen, wir sind immer noch 6.000, 7.000 Leute. Wer ist neu da? Wer ist das erste Mal dabei? Vielleicht gibt es jemanden. Dann bitte im Chat Sonne schreiben. Würde mich mal interessieren. Klonland Deutschland, es ist, leider muss ich euch recht geben, also die Politiker sind durch. Lauterbach kann ich nicht ernst nehmen, wenn ich mir vorstelle, wenn die Baerbock mal irgendwie mit Putin zu tun hat. Pff, Leute, es lebe Zorro. Ja. Sonne, es hat immerhin eine Person, die das erste Mal da ist. Herzlich willkommen. Es war jetzt vielleicht ein bisschen heftige Sendung für das erste Mal, aber versuch bitte selber zu recherchieren und das ist immer mein Slogan, mir nicht zu glauben, selber zu recherchieren und die Punkte zu verbinden. Ja. So, jetzt schaue ich noch schnell in den Chat. Wusste gar nicht, dass es Zorro-Fans gibt. Ja, Zürich-Versicherung, das Gleiche. Zorro, es ist unglaublich, der Z ist jetzt verboten. Es gibt, glaube ich, jetzt mittlerweile schon zwei Bundesländer, das verboten ist. Es ist einfach nur noch... Also, nicht aufgeben und abonniert meinen Kanal, Telegram, solange das noch läuft. Und sonst, genau, jetzt, wo wir so viele sind, möchte ich noch auch sagen, wichtig, ich habe Telegram-Gruppen, ich kann das vielleicht kurz zeigen. Ländergruppen. Wenn du außerhalb von Deutschland, Österreich und der Schweiz wohnst und du auch kritisch bist gegenüber denen und den Medien nicht wirklich mehr glaubst, dann bist du herzlich willkommen. Ich zeige euch das mal. Auf meiner Homepage gibt es ein Formular und da seht ihr die ganzen Länder. Chile habe ich 8 Mitglieder, Dänemark 7, Mexiko 5, Japan 6, Kroatien 7, Singapur habe ich, siehst du, Slowenien, Kenia und so weiter und so fort. Dass wir da versuchen, die Leute zusammenzukommen, um irgendwelche Fakten zusammenzutragen oder dann eben auch Fake News auseinanderzuhalten. Das ist wichtig. Und auf der Homepage-Seite bitel.tv gibt es ein Formular, wo ihr auch ausfüllen könnt. Zweifelchips, genau, das war, ist ein guter Bekannter von mir, ist im Zweifelchips im Management und der wird das wahrscheinlich so toll finden. Ja, Roger, warum finde ich die Austauschgruppe nicht mehr? Also ich finde sie noch, muss mal gucken, ob der zufälligerweise der geändert hat. Ich schaue mal schnell. Ich zeige euch das. Nein. Heißt immer noch bitel.tv_chat. Dann findet ihr den Austauschchat. Das ist also alles kein Problem. Sollte also gehen. So. Okay, also, in dem Sinn, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich werde so machen, diese Zusammenfassung wird von meinem Team hochgeladen auf Telegram, als Audio und als Video. Und ich werde das Team fragen, ob sie die separat, die Zusammenfassung von Rainer, die ich sehr gut fand, zusammenschneiden kann und dann so hoch erstellen kann. Yes, und dann habt ihr da vielleicht noch Zusammenfassungen, die ihr weiterleiten könnt. Vielleicht können wir den einen oder anderen noch erreichen, vielleicht auch nicht. Für mich ist klar, aufgeben ist keine Option. Ich habe zwar keine eigenen Kinder, aber wenn ich hier den Kindern in die Augen schaue, dann das gibt mir Motivation, nicht aufzugeben, weil die haben keinen Plan vom Ganzen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir für die Menschen, die sich nicht wehren können, für die Jungen, aber auch für die älteren Menschen, müssen einfach dabei bleiben. So. Also, vielleicht komme ich noch mal kurz, vielleicht noch an diesem Tag, aber jetzt lasse ich euch mal in Ruhe. Danke, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Interesse und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Denkt daran, glaubt mir nichts, was ich sage, recherchiert selber und verbinde die Punkte. Bis dann. Tschüss zusammen. Bye, bye.
Wenn der letzte Sonnenstreu übers Land einer feucht und der stärkste Eichenbaum kämpft gegen den Wind, dann merk ich auf einmal, wie stark wir gemeinsam sind. Wenn der Glockner dann erhaben über seine Täler blickt, weiß ich, da bin ich daheim und bin selig vor Glück, wenn ich am höchsten Gipfel oben steh und deine Adler fliegen seh und voller Stolz und Ehrfurcht zu dir sag. Mein Herz jetzt schlagt an alle Tag, zu jeder Zeit bis in die Ewigkeit, wir's schönste Land. Mit jedem Atemzug für immer in Rot-Weiß-Rot färbt sich das Blut in meine Adern drin, fast so wie deine Fahnen wehen und deine Farben, die für Freiheit stehen. Mein Herz, es schlägt an alle Tag, mit jedem Atemzug für immer in Rot-Weiß-Rot. Wenn der erste Schnee im März von deinen Gletscher schmilzt, wenn ich am Gipfel oben steh, am höchsten Berg, wenn ich den Stolz der Heimat fühl, deine Kraft mitten in mein Herz. Wenn das reinste Wasser über deine Stirn rinnt, weil Freiheit das Gefühl ist, dass ich keine Worte find, solange den Glockner es gefiel, jetzt ziehen und edel wär's noch immer blieben und voller Stolz und Ehrfurcht zu dir so. Mein Herz ist schlau. Jedem Atemzug für immer in Rot-Weiß-Rot.